Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon ist Dorothee Kimmich. Anlässlich der Poetikdozentur 2020 sind heute Ingo Schulze und Cevat Karahassan bei mir bzw. beim Radio Micro Europa zu Gast. Ingo Schulze ist in Dresden geboren. Er arbeitete lange als Journalist und Dramaturg und 1995, daran werden sich nicht alle, aber doch viele erinnern, erschien sein erstes Buch 33 Augenblicke des Glücks. Es folgten zahlreiche weitere Erzählungen und Romane. Die rechtschaffenen Mörder war der letzte große Roman, von dem auch die erste Vorlesung der Tübinger Poetikdozentur in diesem Jahr handelte. Und es erschien in diesem Jahr auch noch ein Essayband, Der Amerikaner, der den Globus, nein, Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte. Ein Zitat übrigens eines Philosophen aus dem 18. Jahrhundert, der sich damals schon über die Entdecker lustig gemacht hat, die glaubten, etwas zu entdecken, was die anderen schon ewig besiedelt und belebt hatten. Ingo Schulzes Werk wurde vielfach prämiert. Für sein Engagement als politischer Autor und Künstler erhielt er 2020 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Und da wir bei der Poetikdozentur immer zwei Schriftstellerinnen oder Schriftsteller einladen, haben wir tatsächlich heute auch den zweiten hier im Studio. Cevat Karahassan ist im ehemaligen Jugoslawien geboren, und zwar in Duvno. Er lebt heute in Graz und Sarajevo. Sein Werk, seine Romane und Erzählungen wurden in über 20 Sprachen übersetzt und werden in der ganzen Welt gelesen. Sein letzter großer Roman, Der Trost des Nachthimmels, seine wunderbar verschachtelte, ineinander gelagerte Geschichte, die im 11. Jahrhundert im Iran beginnt und in Bergen in Norwegen endet. Für die Verständigung zwischen Ost und West und auch für einen ganz besonders für sein Buch über Gärten in der islamischen und christlichen Tradition bekam er 2020 den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main. Außerdem ist er korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Ich freue mich jetzt sehr, Cevat und Ingo, dass wir hier eine Stunde oder eine knappe Stunde in diesem Studio miteinander sprechen können. Zunächst mal hören wir ein bisschen Musik und legen dann los mit dem Gespräch. Hallo, ich bin Dorothee Kimmich und zu Gast bei mir im Studio sind die diesjährigen Gäste der Poetikdozentur Ingo Schulze und Cevat Karahasan, die seit jetzt ungefähr 4 Tagen hier in Tübingen sind und mit denen ich auch in diesen 4 Tagen einige Zeit verbracht habe. Wenn man euch zuhört vor und nach den Vorlesungen oder auch beim Essen, dann hat man den Eindruck, dass ihr euch schon sehr lange kennt. Und manchmal habe ich den Eindruck gehabt oder habe ich mir überlegt, seid ihr eigentlich zusammen aufgewachsen? Aber wenn man dann die Biografie nachschaut, dann kann es einfach nicht sein. Trotzdem würde mich interessieren, wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist diese, könnt ihr erklären, wie dieses innige Verstehen zustande gekommen ist? Wer möchte anfangen?
Ich habe Cevat Karahasan eigentlich erst 2016 das erste Mal persönlich getroffen. Ihm eilte schon, man muss fast sagen, Jahrzehnte ein Ruf voraus. Den musste lesen, den musste kennenlernen. Und ich habe dann, muss ich gestehen, erst 2016 mit dem Trost des Nachthimmels richtig begonnen, ihn zu lesen. Und das war von Anfang an eine, wie soll ich sagen, Liebe auf den ersten Blick ist fast zu wenig gesagt. Ich merkte, dass das, was mir beim Schreiben sehr, sehr wichtig ist, dass ich das da alles wiederfinde. Und je mehr ich von ihm gelesen habe und je öfter wir uns gesehen haben, umso größer ist eigentlich für mich immer die Anregung gewesen. Also man könnte fast sagen, jetzt halte ich mal ein bisschen fern von ihm, sonst beeinflusst er dich viel zu viel.
Ja, und ich habe Ingo eigentlich seit langem, ich glaube etwa 2007 kennengelernt durch das Buch Die Simple Stories. Denn einen Schriftsteller, einen Menschen lernt man am besten kennen, indem man etwas von ihm liest. Denn Zunge liegt im Feuchten. Die Zunge dient sehr oft dazu, uns zu verbergen, den unseren Nächsten zu belügen. Aber Hand ist aufrichtig, Hand ist naiv. Die Hand ist nicht imstande zu lügen. Daher denke ich, dass ich die Leute wirklich kenne, von denen ich etwas gelesen habe. Und ich gebe zu, seit diesem ersten Buch, seit dieser ersten Begegnung, mag ich Ingo Schulze sehr. Und als wir uns endlich 2016 getroffen haben, hatte ich den Eindruck, dass ich den Menschen seit ewig kenne. Denn es gibt wirklich Menschen, die man irgendwie kennt, die, mit denen man sich verstehen kann. Und es gibt Menschen, mit denen wir ganzes Leben verbringen können, ohne uns in einer Sekunde wirklich nahe zu sein. Meine böse Frau sagte mir einmal, Cevat, ich warte auf den Tag, an dem du dich mit sie ansprechen würdest. Denn ich bin ein extrem zurückhaltender Mensch. Ich habe große Angst davor, aufdringlich zu sein. Aber mit Ingo und mit manchen Kollegen war meine Zurückhaltung einfach undenkbar. Denn in dem Menschen erkenne ich einen Teil von mir selbst.
Ja, das hat sich ja tatsächlich dann auch noch mal niedergeschlagen in den Romanen. Und niedergeschlagen ist wahrscheinlich gar kein schöner Ausdruck, aber wir können das nachlesen. Und das haben wir in der ersten Vorlesung von Ingo Schulze bei der Poetikdozentur am Montag erfahren. Oder anders gesagt, das haben diejenigen erfahren, die es nicht schon gemerkt haben, dass eine Figur aus dem Trost des Nachthimmels, also dem Roman von Cevat Karahasan von 2016, übergesiedelt ist in einen Roman von Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder. Das könnte man ja, wenn man richtig blöd ist, würde man sagen, Plagiat. Und dann könnte man sich ja auch noch ärgern darüber, dass jemand so eine schöne Figur wie diesen Juso einfach verwendet. Aber ist das Gegenteil von Plagiat? Könnt ihr das erklären?
Naja, man weiß ja nie, wie jemand darauf reagiert, wenn man etwas von ihm aufnimmt. Man kann das ja auch auf eine Art und Weise behandeln, dass sozusagen der Schöpfer dieser Figur dann sagt, also so, das finde ich jetzt nicht schön, wie die, was du jetzt mit der weiter machst. Für mich war es, also ich habe natürlich auf die Großmut von Djevat gerechnet oder damit gerechnet, und für mich war es regelrecht eine Notwendigkeit. Also das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber durch Djevat, durch seine Bücher, habe ich sozusagen Erfahrungen mitgeteilt bekommen und auch ein Verhalten, das sich daraus ergibt, wie ich das so auf diese Art und Weise nirgendwo so gefunden habe. Also man muss ja nur mal sein Tagebuch einer Übersiedlung lesen und wie da praktisch en passant ganz grundlegende Dinge in der Philosophie oder der Literatur plötzlich so evident werden. Also wenn er in einer Klammerbemerkung sagt, es ist nicht so, wie einst ein kluger Mann sagte, ich bin, weil ich denke, sondern ich bin, weil jemand an mich denkt. Und das klingt erstmal wie so ein netter Witz, aber eigentlich stirbt das ganze Denken insofern um, dass man sagt, man steckt a priori eigentlich immer in einer Beziehung drin. Es gibt, wie er es ja auch gestern gesagt hat, kein Ich ohne ein Du, kein Du ohne ein Ich. Und das ist mir eine Denkweise, die mir sehr vertraut ist und ich mich immer wundere, dass das so wenig bewusst praktiziert wird oder dass das Denken so wenig bewusst zu einer Konstellation, dass das mit einbezieht. Und bei dem Juso war es für mich einfach so, das ist ja jemand, dem sein ganzes Arbeitsgebiet und das, dem er sein Leben gewidmet hat, nämlich ein Kenner von Handschriften, die zwar in der bosnischen Sprache verfasst sind, aber mit arabischen Buchstaben, dass das durch die Zerstörung der Bibliothek am 25. August 1992, als sie in Flammen aufging, vollständig vernichtet wurde. Und dieser Juso Poczan-Livniak geht dann in die Welt, emigriert, und ich dachte so, einen brauche ich für meinen Dresden, für die sächsische Schweiz, was ich da erzähle über einen Antiquar, weil der bringt einfach nochmal einen ganz anderen Blick rein. Und ich glaube, der ist sehr, sehr entscheidend dafür. Und jetzt hätte ich natürlich auch irgendwie jemanden erfinden können, der dann so ähnlich ist, hätte einen anderen Namen geben können. Aber ich hoffe, dass Djevat es auch als eine weitere Liebeserklärung gelesen hat.
Hast du ihn gleich wiedererkannt?
Jein. Auf jeden Fall. Ich fühlte mich sehr beehrt, dass Ingo sozusagen eine Figur, die in meinem Roman vorkommt, ausleihen will. Denn Literatur ist vor allem ein Gespräch. Die Bücher sprechen miteinander über Jahrhunderte, Jahrtausende, über Millionen von Kilometern. Literatur ist, wie gesagt, ein Austausch zwischen einzelnen Büchern. Und für mich war es eine große Freude, dass Ingo meinen Helden Juso Poczan-Livniak so richtig verstanden hat. Denn das ganze Buch Trost des Nachthimmels ist einer Frage gewidmet. Was geschieht mit einer kulturellen Tradition, die ihre National- und Universitätsbibliothek verloren hat? Denn nur die Bücher sind imstande, wirklich das Gedächtnis einer Gemeinschaft zu bewahren. Es gibt Dinge, die im Augenblick ihres Entstehens ihre endgültige beste Form bekommen haben. Schere zum Beispiel. Man kann eine Schere aus Gold machen. Man kann eine Schere mit Diamanten verschönert. Aber Schere bleibt in ihrer ursprünglichen Form für immer. Man kann nichts Besseres für diese Anwendung finden. So auch Buch. Sätze, die nacheinander folgen, sind die beste Form, menschliches Gedächtnis zu bewahren, die Zeit zu bewahren. Kultur ist Anhäufen der Erfahrungen und Zeit. Was geschieht, wenn eine Gemeinschaft auf einmal ihre Bücher verliert? Öffnet das die Möglichkeit, jetzt wilde Pseudomythen zu konstruieren? Öffnet das die Möglichkeit, uns jetzt wie Verrückte gegenseitig umzulegen? Was geschieht mit uns? Und in diesem vertriebenen, verrückt gewordenen Menschen, Juso Pođan Livnjak, sah ich eine Möglichkeit, auch materiell vernichtete Tradition irgendwie aufzubewahren. Und Ingo hat es gleich verstanden. Und das war eine große Freude für mich. Das stimmt, heute wird alles Mögliche zum Plagiat erklärt. Wenn jemand in meinem Buch das Wort Haus findet und davor hat er dasselbe Wort in einem Buch von Martin Walser gelesen, erklärt er mich für einen Plagiatenschreiber. Okay, denn uns wird das falsche Erlebnis aufgedrängt, das wirklich ist, was messbar ist. Das stimmt nicht.
Wir wissen auf jeden Fall, dass du nicht Martin Walser plagiieren würdest. Vielleicht hören wir noch zum Nachdenken über diese ganzen Fragen, die du auch gerade gestellt hast, ein bisschen Musik. Ingo Schulze hat sie ausgewählt, sagt vielleicht nachher noch was dazu.
Thank you.
Das kann ich ja jetzt gleich mal ansagen. Das war das erste Lied der Wesendonck-Lieder von Richard Wagner, die ja, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie 1854 oder Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts geschrieben hat. Er ist in die Schweiz geflohen, nach Zürich und traf da auf eine junge, verheiratete, reiche Frau, die Frau Wesendonck, ich habe leider den Vornamen nicht mehr parat. Und die, das muss wahrscheinlich eine platonische Liebe gewesen sein, so genau weiß das niemand, aber die zwei hatten sich, glaube ich, viel zu sagen. Und sie hat fünf Gedichte geschrieben, die Wagner vertont hat. Und das ist das erste gewesen. Und ich finde, er sagt, er hat nie was Besseres gemacht. Das weiß ich nicht, aber es zählt für mich mit zu dem Schönsten, was er gemacht hat. Und man kann es auch so ganz pur hören. Man muss sich da in keinen Mythos damit beschäftigen und irgendwie eine Oper anhören, was ich auch gerne mache. Also gar keine Frage, gar kein Gegensatz. Aber für so eine Sendung dachte ich, das würde passen. Und davor die Magnetic Fields. Das Stück, was jetzt da gespielt worden ist, das kannte ich selbst gar nicht. Aber die haben so eine ironische Popmusik. Also wo das einerseits kann man das richtig wie eine Popmusik hören und trotzdem merkt man sofort, dass die sich immer selbst eigentlich fast die ja, dass sie sofort selbst dazu Distanz haben und genau wissen, was sie tun. Und das ist mir schon immer wichtig, dass man einerseits das Publikum, in meinem Fall dann die Leserinnen und Leser, schon ergreifen will, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein Signal aussenden, passt auf, glaubt nicht einfach sofort jeder Geschichte, glaubt nicht so einfach, nehmt nicht jeden Song pur.
Ich bin übrigens Dorothee Kimmich. Ihr hört jetzt Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Und das Thema ist heute die Tübinger Poetikdozentur von 2022 mit Ingo Schulze und Cevat Karahasan. Gerade habt ihr Ingo Schulze sozusagen die Moderation übernommen für seine Musikwünsche. Über die, das muss ich sagen, ich etwas gestaunt habe, auch die Zusammenstellung von Magnetic Field und Richard Wagner. Ich habe es aber besser verstanden, habe auch verstanden, dass es etwas mit seiner eigenen Schreibweise und Ästhetik zu tun hat, mit dem ironischen, mit einer leicht ironischen Distanz von den eingefahrenen und selbstverständlichen Wahrnehmungsformen, in denen wir uns so wohlfühlen.
Ja, bei diesem Song ist ja beispielsweise, dass die einem ja mit einem ganz lieblichen Melodie etwas ziemlich, soweit ich das verstanden habe, ziemlich drastisches unterschieben. Und das ist ja, man hört in dem alltäglichen Leben, man hört Dinge und denkt, erstens war das ja, habe ich jetzt richtig verstanden, so und so ist das gesagt worden. Und insofern finde ich das diese Musik auch eine ganz gute Schule des Hinhörens. Jetzt nicht im rein musikalischen Sinne nur, sondern auch, was wird mit uns so gemacht?
Schule des Hinhörens, das würde eigentlich ganz gut passen, auch für so einen zweiten Gesprächsteil, den ich mir mal notiert hatte. Ich wollte euch beide nämlich gerne fragen, ihr seid beide in Ländern aufgewachsen, die es nicht mehr gibt. Und in der DDR auf der einen Seite und in Jugoslawien auf der anderen Seite. Und tatsächlich sind ja, wie Ceva das gerade gesagt hat, auch eure eigenen Bücher so etwas wie Archive, in denen man das Untergegangene, das Verschwundene, aber auch eben das nicht ganz Verschwundene und auch nicht ganz Untergegangene auf eine spezifische Weise aufbewahrt. Und die Frage des genauen Hinhörens ist natürlich für euch beide, glaube ich, die immer wieder merkt, dass man nicht mehr genau hinhört oder gar nicht weiß, was verschwunden ist und auch nicht weiß, was geblieben ist. Das ist, glaube ich, schon auch eine Frage, oder?
Ja, Gerard hat ja gestern explizit über die Stimmen gesprochen. Also wenn man eine Stimme hört, die hat ja was ganz Unverwechselbares. Und er meinte, in dem Moment, in dem die Figuren anfangen zu sprechen, wenn sie ihre Stimme gefunden haben, dann schreibt sich eigentlich das Buch, sondern er schreibt es zwar, aber dann setzt so eine Eigenbewegung ein über das Erzählen, über die Konstellation, über die Figuren, sodass sich eigentlich das selbst schreibt. Also man muss sozusagen nur der Logik folgen, die da ist. Und das ist etwas, was mir sehr vertraut ist. Und ich weiß nicht, ob es nun ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Man hat ja nie einen Vorteil ohne einen Nachteil. Aber wir haben, auch aufgrund unseres Alters, natürlich Erfahrungen gemacht, wo ich sagen würde, das sind in meinem Fall sehr drastisch zwei verschiedene Systeme, aber auch natürlich ist Jugoslawien ein ganz anderes System gewesen als das, was heute da ist. Und das relativiert natürlich sofort bestimmte Dinge. Wenn man mit anderen Selbstverständlichkeiten groß geworden ist, als mit denen, die heute als selbstverständlich gelten und dadurch, weil sie eben Selbstverständlichkeiten sind, gar nicht mehr befragt werden und aber trotzdem unser Fühlen und Denken enorm prägen und leiten, dann ist das schon eine Gemeinsamkeit, dass man eben a priori erstmal denkt, ach guck, so ist das jetzt, so ist das heute. Das empfinde ich als einen Vorteil. Ein Nachteil kann natürlich sein, dass man in meinem Fall die Geschichte der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik, natürlich nur vom Hören und Sagen kennt und ich nie auf die Idee käme, jedenfalls jetzt noch nicht, einfach so eine westliche Figur auch mit ihrer Jugend und Aufwachsen zu beschreiben, das wär für mich absurd.
Ja, stimmt. Ich bin in einem Staat geboren, den es nicht mehr gibt. Ich bin auch in einer Stadt geboren, die es nicht mehr gibt. Denn das Städtchen, in dem ich geboren wurde, hieß zu meiner Zeit Duvno. 1990 oder 91, ich weiß nicht mehr wann, wurde dieses Städtchen im Tomislavgrad umbenannt, also die Stadt des ersten kroatischen Königs Tomislav. Und in der schrecklichen Zeit, in der wir heute leben, herrscht die Logik entweder oder. Nicht die normale Logik des Lebens, sowohl als auch. Ich behaupte stets, ich sei in Duvno geboren. Eine junge Journalistin in Zagreb fragte mich vor Jahren, was haben Sie denn gegen König Tomislav? Ich sagte, ich habe nichts gegen den Mann, ich habe ihn gar nicht gekannt. Ja, aber Sie behaupten hartnäckig, Sie seien in Duvno geboren. Und heute heißt die Stadt Tomislavgrad. Ich sagte, mein liebes Kind, zu meiner Zeit, im 12. Jahrhundert, haben sich Dutzende von Theologen mit der Frage befasst, kann der liebe Gott die Vergangenheit verändern? Wenn er es könnte, hieße das, dass sein Wille nicht Notwendigkeit bedeutet. Und Gottes Wille muss notwendig sein. Wenn er es aber nicht kann, dann ist er nicht allmächtig. Für Sie gibt es dieses Problem offensichtlich gar nicht. Denn ich bin im Städtchen geboren, das Duvno hieß. Daran kann ich nichts ändern. Sie möglicherweise schon. Aber mich erschreckt wirklich die Logik, dass ich etwas gegen den Mann haben muss, den ich gar nicht gekannt habe. Wenn ich in Duvno geboren werden will. Das finde ich für unsere Zeit der ideologischen Zuspitzungen eigentlich sehr bezeichnend. Und ich gebe zu, das verängstigt mich ein wenig. Wenn du mit mir nicht einverstanden bist, bist du mein Feind. entweder seid ihr mit uns oder gegen uns. Aber darf ich bitte, weder für noch gegen dich sein? Darf ich annehmen, dass du mir gleichgültig bist? Und was offiziell, was materiell, wie auch immer, verschwunden ist, aktuell nicht existiert, das bedeutet gar nicht, dass es das nicht mehr gibt. Denn Erinnerung, Gedächtnis sind nun mal ein, sagen wir mal, geistiges Phänomen. Jugoslawien gibt es heute viel mehr als in den 90er Jahren, weil Leute diese mögliche Utopie nun entdecken. Ich habe einmal gestanden, zugegeben, dass ich ein unheilbarer Jugoslawe bin, nicht weil ich den Staat Jugoslawien für vollkommen halten würde, Gott behüte. Das war kein vollkommener Staat. Aber ich glaube, auch ein schlechtes Jugoslawien ist ein wenig besser als gar keines. Denn in Jugoslawien konntest du als Schriftsteller von großen Ivo Andrić, von einem auch großen Miroslav Körleža, von einem Blaže Konjić lernen. Die Größen um dich zwingen dich dazu zu begreifen, wie klein du bist und wie groß man werden könnte. In einem kleinen Staat mit 300.000 Bewohnern bist du mit einem Büchlein ein Klassiker.
Ja, das ist schön. Ja, ich habe ja in einem der Gespräche auch schon erzählt, dass Jugoslawien, ähnlich vielleicht auch wie die DDR, diese Länder leben ja nicht nur in der nicht materiellen, ideellen Erinnerung, sondern auch in den Dingen. Also das hatte ich ja erzählt, dass in meiner Kindheit Jugoslawien zwar irgendwie, ich hatte so eine Tante, die da hingezogen ist und die war vollkommen überwältigt von Jugoslawien und war verliebt in alle Jugoslawen und deshalb haben wir wahnsinnig viel jugoslawische Geschenke bekommen. Und sie war im Übrigen auch Übersetzerin und hat eben in ihrem Schrank die ganzen Lexika, auf denen noch eine Sprache verzeichnet war, nämlich Serbo-Kroatisch. Also die habe ich auch lange aufbewahrt, diese Langenscheid-Wörterbücher und eben auch den Schrank, den ich von ihr geerbt habe, der sehr unpraktisch ist, aber den ich in Erinnerung an Jugo, den hat sie damals schon, den Schrank hat sie Jugo getauft. Und mir ist es manchmal ein bisschen peinlich, wenn meine Freunde fragen, warum mein Schrank einen Namen hat und dann auch noch so einen blöden, der irgendwie aus der Zeit gefallen ist.
Und bei uns hatten eigentlich fast nur die Autos Namen. Dass ein Schrank einen Namen hat, finde ich trotzdem sehr schön.
Ja, wenn ihr jetzt ihr aus diesen Situationen von Revolutionen und Kriegserfahrungen, auch von Zusammenbrüchen und ideologischen Auseinandersetzungen oder der Tatsache, dass Gräben so aufbrechen und dann nur noch ein Entweder-Oder möglich ist und ein Nebeneinander gar nicht mehr geht, ein friedliches. Wenn ihr mit eurer Erfahrung auf die Ukraine schaut und auf den Krieg dort, würdet ihr sagen, dass ihr einen andere Sprache und ein anderes Verhältnis zu diesem Krieg habt, als so Leute, die in diesem ja vollkommen fast untangierten reichen Wohlstandswesten sitzen, immer schon ihr ganzes Leben lang?
Ja, das solltest du eigentlich was sagen, weil du natürlich Erfahrungen hast, die vergleichbar sind.
Ehrlich gesagt, ich mag über dieses Thema gar nicht reden. Denn ich lasse mir die Themen von Mächtigen dieser Welt, zu denen ich mich äußern muss, nicht vorschreiben. Ich will nichts über Genderisierung der Sprache sagen. Ich habe dazu eine Meinung, aber ich will sie nicht öffentlich machen. Ich will nichts über Klimakatastrophe aussagen. Ich habe dazu eine Meinung, aber ich will sie nicht äußern. Und auch zu Ukraine-Krieg. Es ist selbstverständlich, dass ich mit den Menschen, die in der Ukraine leiden, sehr wohl mitfühle. Mein Körper, meine Träume, meine Erinnerungen, alles Meinige fühlt mit ihnen mit. Selbstverständlich, denn etwas Ähnliches habe ich an meiner Haut erlebt. Aber ehrlich gesagt, und ich mache mir keine großen Sorgen um die Frage, ob Ukraine das überlebt oder nicht. Sehr wohl wird die Ukraine auch diese Befreiung überleben. Mir macht die Sorgen der erbärmliche Zustand der westlichen Gesellschaften, die sich gar nicht mehr um die Sache fragen. Sie haben ideologische Formen, sie haben eine rechtschaffene Mehrheit, die alles diktiert. Die herrschende Meinung formuliert und Schluss. Im Jahre 36 ließ Hitler den Jesse Owens laufen. Und Jesse Owens bekam 2, 3, 5 unzählige Medaillen. Und der arme Hitler, wahrscheinlich zähneknirschend, ließ ihn all die Medaillen mitnehmen. Und wir, die Wächter der Demokratie, verbieten allen Russen, in Wimbledon Tennis zu spielen. Denn um Himmels Willen dürfen wir wohl nicht Russen zulassen, gestatten, die Tennis zu spielen. Das nennt sich in anständigen Gesellschaften, dass die Leute bestraft werden wegen ihrer nationalen Zugehörigkeit. Und das nennt sich Rassismus. Niemand will darüber sprechen. Haben denn die Tennisspieler Panzer nach Ukraine geschickt? Die Frau Netrebko muss sich von ihrem Präsidenten distanzieren, wenn sie weiter singen will. Um Himmels Willen. Denn seit ewig ist doch klar, dass die Sopranistinnen über Frieden und Krieg entscheiden und Bescheid wissen. Genghis Khan hatte stets um sich Dutzende von Sopranistinnen, wenn er in einen Krieg zog. Und wer soll morgen für uns Sopranrollen spielen? Leute, die ideologisch richtig stehen. Das alles erinnert mich an einen Witz aus meiner Jugend. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei befasst sich mit dem schwachen Besuch in einer Bar, neu eröffneten Bar. Und es wird auch der junge Kellner befragt. Und der Mann äußerte die Vermutung, dass der schwache Besuch möglicherweise mit Striptease-Tänzerin zusammenhängen könnte. Und gleich bekommt er zu hören, da irren Sie sich, junger Mann, da irren Sie sich gewaltig. Die Striptease-Tänzerin ist seit 50 Jahren ein vorbildhaftes Mitglied der Partei. An der kann nichts falsch sein. Aber okay. Lassen wir das.
Ja, das ist jetzt schwer angemessen drauf zu reagieren. Jewert hat natürlich völlig recht. Also gerade, ich meine, da gibt es so viel zu sagen und selbstverständlich ist klar, dass für diesen Angriff gibt es keine Rechtfertigung, was uns meiner Meinung nach trotzdem nicht der Frage enthebt, zu schauen, wie ist es dazu gekommen, denn das ist wichtig, damit wir irgendwie da wieder rauskommen. Und andererseits ist es ja, wir sind auch betroffen, aber sehr indirekt betroffen, nicht mit dem Leben bedroht. Und es ist immer sehr schwierig, etwas zu sagen, wo sagen, es die anderen auszubaden haben und ganz egal, was man sagt, sagen, im ehesten finanzielle Einbußen hat. Aber man soll es nicht unterschätzen, was hier dadurch natürlich auch an Existenzen vernichtet wird und in Schwierigkeiten kommt. Also das ist so ein Riesenthema. Aber ich würde eben sagen, gerade wir als Deutsche sollten mal drüber nachdenken, wenn wir über Russland reden, über die Russen reden. Natürlich kann es in Europa nur einen Frieden wieder mit Russland geben. Wie das konkret aussieht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir als Deutsche sind ja auch wieder in die Gemeinschaft aufgenommen worden nach ganz anderen Verbrechen. Ja, und also das finde ich ist so eine Überlegung, die man doch immer im Hinterkopf haben sollte.
Nee, und darf ich bitten, mir geht es vor allem um die Logik. Die Logik, dualistische Logik, wir sind das Gute, das Wahre, das Schöne und sie sind das Böse, das Verlogene, das Hässliche, das Schlimme, führt in eine Sackgasse. Der andere muss mir selbstverständlich nicht gefallen. Der Feind ist nun mal Feind. Aber wenn wir dem anderen, dem Feinde, alles Menschliche absprechen und wenn wir uns für vollkommen halten, in dieser Logik gibt es was Verlogenes. Denn ehrlich gesagt, ich glaube, dass nur ein Schurke sich für vollkommen halten kann.
Ja, ich habe die Frage natürlich auch gestellt, das betrifft uns auch deshalb, weil das uns betrifft. Wir haben in verschiedenen Gremien, unter anderem auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, lang darüber diskutiert, denn die Förderung von Studierenden aus Russland, die ganze Förderung der Kollegen, alle Projekte. Und das für uns war das eine ganz, also eine bedrückendes Gespräch, weil wir gesagt bekommen haben, wir verstehen euch, aber es geht eben nicht. Wir wissen das eben. Und natürlich hat jeder von uns gesagt, ach, das ist doch wichtig, mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben. Irgendwann ist es doch die Zukunft. Irgendwann müssen wir doch mit diesen Studierenden den Frieden wieder aufbauen. Aber wir haben den Kontakt verloren. Also das sind, wobei natürlich irgendwie die Frage, wie dann die ukrainischen Studierenden hier versorgt und aufgenommen werden. Das ist eine Frage, die da dazugehört und wie das Leben dann hier weitergehen kann für beide.
Aber es bleibt die Tatsache, dass alle Kriege einmal mit einem Frieden enden. Und nur die Frage lautet, wie Frieden schließen mit dem, wenn wir alle menschlichen Eigenschaften abgesprochen haben. Darum geht es. Am Ende muss es einen Frieden geben. Und wenn wir aus dem Konzertprogramm Stücke von Tschaikowski streichen, wenn wir uns verbieten, Tschechow zu übersetzen und zu analysieren, Dostojewski, der ein chauvinistischer Trottel war, aber ein genialer Schriftsteller. Wohin führt das alles? Haben wir das Recht, unsere aktuelle Gefühle für Kriterium der Wahrheit zu halten. Selbstverständlich verzweifle ich, wenn ich ansehe, was meine Brüder in der Ukraine dulden müssen. Denn ich habe etwas Ähnliches erlebt. Aber am Ende bleibt immer die Notwendigkeit, einen Frieden zu schließen. Also lass uns bitte dabei, bei all dem Mitgefühl, bei all dem Verzweifeln, auch dem anderen Menschlichkeit zugestehen. Auch sie sind Menschen. Auch die Soldaten der Feindes sind jemandes Kinder.
Das ist, glaube ich, sowas kann nicht jeder sagen. Das sind wichtige Sätze. Und vielleicht ist es ganz gut, wir hören jetzt nochmal Musik, weil wir darüber nein, da muss man nicht so viel nachdenken, aber man soll nicht gleich weiterreden nach solchen Sätzen.
You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. And I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina, not for all my living words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my living. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina, not for all my little words. Not if I could write for me the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words. It doesn't matter what I do, not for all my little words.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa, heute mit Ingo Schulze und Cevat Karahasan, den Poetikdozenten aus dem Jahr 2022, die mit mir, Dorothee Kimmich, im Studio sind. Wir haben noch eine Frage, Zeit für eine Frage. Allein das Gespräch zeigt das, glaube ich, und ihr habt das auch mehrfach gesagt, Literatur ist politisch, oder ihr schreibt politische Literatur. Das klingt aber manchmal ein bisschen komisch. Und beide habt das schon, also es klingt komisch, weil es so nach einer politischen Richtung, einer Überzeugung, einer Weltanschauung klingen kann. So meint ihr das aber nicht. Cevat hat schon eine sehr schöne Erklärung, eine eingängige, die ich jetzt auch schon zweimal verwendet habe in einem Zusammenhang. Ich würde dich einfach bitten, uns das nochmal zu erklären, wie du politisch und ideologisch trennen kannst und damit klar machst, was deine Literatur bewirkt.
Politisch, Politik bemüht sich um Polis, also um alle Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Polis zu bewahren, Polis dabei zu helfen, sich zu artikulieren, sich zu einem Ganzen machen, ist Politik. Politik bemüht sich um jeden Mitglied einer Gemeinschaft. Daher kann Politik, wahre, richtige Politik, weder links noch rechts sein. Politik will alle Interessengruppen in einer Gemeinschaft an dem Gemeinsamen teilhaben lassen. Daher ist Politik, die gute Politik, immer irgendwie ethisch. Und ethisch heißt, den menschlichen Taten Werte zuzusprechen. Daran zu glauben, dass Taten in sich ihren Wert tragen. Wenn mein Bruder einen Menschen einfach so umgebracht hat, bleibt mein Bruder, er ist trotzdem ein Mörder und ein Schurke. Ich mag ihn weiter lieben, aber er ist das. Ideologie spricht den Taten alle Werte ab. Menschliche Taten bekommen ihren Wert durch den, der sie verübt hat. Also unsere Freunde bringen Menschen um aus reiner Liebe. Wenn wir eine Stadt zerstören, das dann aus Sorge um die Menschenrechte. Wenn wir ein Verbrechen verübt haben, dann war es schlimmstenfalls ein Versehen. Und wenn die anderen etwas Gutes tun, dann wieder aus Versehen. Denn sie, die anderen, sind nicht imstande, etwas Gutes zu wollen. Das ist eben die Logik der Ideologie. Zugehörigkeit als Kriterium für Politik spielt Zugehörigkeit sehr wohl eine Rolle. Aber diese Zugehörigkeit kann und darf nicht Kriterium für das wahre, gute, richtige sein. Alles, was sich in der Sprache abspielt, ist per Definition politisch. Denn durch die Sprache ist Mensch ein Wesen mit dem anderen. Daher ist Literatur selbstverständlich politisch.
Würdest du das auch sagen? Sprache ist politisch, Literatur ist politisch?
Als Leserin oder Leser merkt man ja sofort, ob irgendetwas fehlt, ein Aspekt. Und so wie Jewett das erklärt hat, kann ich nur zustimmen. Darüber hinaus würde ich eben wirklich sagen, man merkt natürlich, wenn man etwas liest, wenn da nicht die ganze Welt drin ist, dann, wenn ich nicht auch weiß, wie die Leute ihr Geld verdienen, die Figuren, oder die Frage, warum sie auf der Welt sind, dann fehlt mir was an der Literatur. Aber so grundsätzlich das Politische, so wie er das jetzt erklärt hat, finde ich das richtig. Und die Eingangsfrage, warum oder wie wir zusammengekommen sind, man hat selten in seinem Leben, glaube ich, das Glück, so jemanden zu begegnen und ihn immer wieder zu sehen. Und ich glaube, auch Alida Bremer und Nasa Cecerovic, wir genießen unser Zusammensein und den Austausch hier sehr. Sowohl den Austausch auf der Bühne, aber auch tagsüber.
Und damit bedanke ich mich und verabschiede mich ganz herzlich bei Jewett Karahasan, der die Tage der Poetikdozentur hier bis Freitag noch mit uns verbringt. Und selbstverständlich bedanke ich mich auch und verabschiede mich heute mal nur für 2 Stunden von Ingo Schulze, der Partner von Jewett ist, für die Poetikdozentur 2022. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.